Es gibt in diesem Leben unterschiedliche Lebensanschauungen. Und wahrscheinlich jeder von uns kennt das sogar persönlich, dass man etwas überdenkt. Man erwischt sich, früher habe ich so gedacht. Warum habe ich das so gedacht? Anders leben ist ja viel einfacher. Und von solchen vielen Themen ist ein wichtiges Thema, was wahrscheinlich jeder von uns durchgelebt hat. Was denken andere über mich? Jemand, der besonders in kleiner Gemeinschaft aufgewachsen ist, beste Beispiel ist kleine Dörfer, da ist man geprägt davon. Und ganz gleich, in welchem Land, in welcher Kultur das Dorf ist, das ist die Besonderheit. Die Leute leben so, dass die anderen über die nicht schlecht denken können. Ein schlechter Ruf schadet sehr. Und sobald diese Leute aber in eine Großstadt kommen, erst sind die überrascht. Da läuft alles anders. Und dann entdeckt man auf einmal Schönheit von dieser Freiheit. Ich brauche mich nicht mehr danach richten, was denken andere über mich. Ich kann etwas tun und keiner kennt mich. Auch wenn die über mich schlecht denken, das schadet mir nicht mehr. Und da findet dieser Prozess von Befreiung statt. Und manch einer hat vielleicht mit großer Freude es entdeckt, wie schön das ist, nicht immer gedanklich über die Schulter zu gucken, wer beobachtet mich, was werden die alle über mich denken. Ich kann einfach das machen, ohne Angst zu haben, dass was passiert. Im christlichen Leben ist es oft auch ähnlich. Und wenn wir jetzt ein bisschen nachdenken, jeder von uns steht irgendwo jetzt dazwischen. Weil die Extreme nur bei jedem Schritt, bei jedem Wort erst abzuwiegen, was werden andere über mich denken, das ist grauenhaft. Und sich davon zu befreien, ist schön. Nur, wenn wir in der Befreiung immer weitergehen, irgendwann kommt man in den Zustand, wo man auf einmal entdeckt, ich kann ja jetzt machen, was ich will. Wenn mir völlig gleich ist, was andere über mich denken, bin ich ja total frei. Kann ich alles machen, was ich will. Nur, wo führt das hin? Dann macht man auf einmal im Leben das, was man früher auch für schlecht gehalten hat. Wie soll man jetzt in dieser Freiheit sich zurechtfinden? Besonders in unserer Gesellschaft, wo das so hoch geschrieben wird, wo diese persönliche Freiheit wird so hoch geschätzt. Und sogar den kleinen Kindern wird das geprägt, schon ab dem Kindergarten und noch viel mehr Stärke in der Schule. Kann man ganz frei leben von Meinung der anderen? Da konnte man jetzt vieles zum Thema sagen. Ich wollte nur einen Punkt erwähnen, der mich früher sehr überraschte und ich gebe es gerne weiter. Jetzt mache ich einen Sprung in andere Situationen, aber später werden alle diese Einzelstücke zusammenpassen. Wenn wir zu einer Trauerfeier gehen, zu einer Beerdigung, die endet in unseren Kreisen immer mit dem Nachruf, wo die Leute später erzählen, was die mit dieser Person, die verabschiedet wurde, erlebt haben. Welche Spur hat diese Person in ihrem Leben hinterlassen? Und wenn es eine ganz nahe Person ist, da trauert man im Herzen tief. Und dieser Verlust, er überschattet vieles. Aber wenn man die Person weniger gekannt hat, man hört aufmerksamer zu. Man will ja über diese Person was erfahren. Und da habe ich auf einmal gemerkt, von vielen Beerdigungen, die eigentlich traurig sind, komme ich raus, erbaut. Ich habe das Verlangen, gut zu leben. Warum? Weil man gehört hat, wie dieser Mensch gelebt hat. Was alles hat er Gutes getan. Und da bei einer Schulung wurde dieser Kerngedanken gesagt. Wenn du meinst, du bist von fremder Meinung unabhängig, du kannst machen, was du willst. Ich frage dich eins. Was wünschst du, dass über dich bei deiner Beerdigung gesagt wird? Ist es dir gleich? Oh, und da erwischen wir uns, ist es mir nicht gleich. Und dann merken wir auf einmal, dass wir doch ganz klare Orientiere im Leben haben. Es ist schön, momentan keinem die Rechenschaft schuldig zu sein. Aber wenn wir gut vorstellen, oder sogar, er sagte, setz dich mal hin und schreib auf, was du wünschst, dass über dich bei deiner Beerdigung gesagt wird, dann merkst du auf einmal, dass es in solchem breiten Leben, dein Lebensweg ganz schmal wird. Wenn du das möchtest, dass die Leute über dich so erinnern, so reden, so dein Leben beschreiben, dann gibt es klare Ziele. Man will, dass die Leute sich freuen, wenn die an dich denken, dass die deine guten Taten erwähnen, dass die deine guten Eigenschaften behalten. Das Verlangen ist auch in unserem Herzen drin. Aber wie schafft man das Ganze? Und deswegen bin ich so froh, dass wir aus einem Buch das nehmen können, eine Hilfe, die uns zeigt, wie man das machen kann. Wir finden das im Buch Hiob, im Kapitel 4, Vers 17. Man geht ja davon aus, die meisten gehen davon aus, dass dieses Buch Hiob wurde noch vor Zeit Mose geschrieben. Es gab noch kein Volk Israel, das fromm vor Gott leben wollte. Es gab noch nicht klare Weisungen, wie man leben soll. Und einer von Hiobs Freunden stellt eine Frage: Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Ich dachte, ich kenne das Buch Hiob, und jetzt staunte ich wieder, wie viel Neues mal auf einmal aufgehen kann. Zeit, wo es noch kein Gesetz gibt. Zeit, wo es keine Priester gibt, von Gott eingesetzt. Und da sind Menschen, die sich damit beschäftigen und die haben eine große Frage des Lebens. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Die hatten echt ein Problem. Die wollen vor Gott gerecht sein, aber da ist die Frage, wie? Wie macht man das? Und dann weiter in folgenden Versen bis Ende des Kapitels, und fünfter Kapitel fängt damit an, wo wird einfach die reale Welt damals beschrieben. Wie grausam die ist, wie ungerecht die ist, wie falsch da vieles läuft. Und jetzt in diesen Umständen will einer fromm vor Gott leben, aber er weiß nicht wie. Und da staune ich über den Vers 8 im 5. Kapitel, wo er gibt die Antwort: Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen. Ich finde jetzt kein anderes Wort, als zu sagen, das ist ja einfach genial. Einer will vor Gott fromm leben, weiß nicht wie. Und er sagt, na dann frage ich doch ihm direkt. Dann das Problem gebe ich auch ihm ab. Wenn ich vor ihm fromm leben will und er ein allmächtiger Gott ist, dann kann er dafür sorgen, dass ich fromm lebe. Und der nächste Vers, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind. Also dieser Gott, der sowas kann, schafft auch bestimmt, dass ich fromm leben kann. Das ist auch ein Wunder, dass ich und du fromm leben können. Und da sieht man, was von einer großen Gnade war, das Gesetz, was Mose, Gott durch Mose dem Volk Israel gab. Es wird schon tausend von Jahren gesprochen, wie schwer das ist, so viele Satzungen zu haben. Und heutzutage, viele Menschen staunen drunter, du musst das machen, du musst das machen. Das ist so schwer, meinen die. Und wir meinen oft auch so. Aber dass Gott seinen Willen überhaupt offenbart hat, hat gesagt, wenn ihr möchtet, vor mir fromm zu leben, Da sind die Spielregeln. Wenn ihr so lebt, dann bin ich mit euch zufrieden. Das Gesetz, was viele als eine Riesenlast sehen, ist eigentlich ein Geschenk an uns, an alle, die es wünschen, fromm zu leben. Wenn ein Kind seine Eltern was Gutes machen will, aber nicht weiß, was Mama freut, dann hat es ein Problem. Wie gut, wenn wir Eltern zeigen unsere Kinder, das freut mich und das nicht, dann haben die es viel einfacher, wenn die es genau wissen. Will ich Papa und Mama Freude machen, benehme ich mich so. Und genauso geht Gott mit uns um. Und deswegen, wo Gott das ganze Gesetz dem Volk Israel gegeben hat, zum Schluss hat er ganz kurz alles zusammengefasst. Das finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das ist mein Wunsch. Nimm es zu Herzen, dann kannst du leben, so wie ich will. Dann weißt du, wie du zu leben hast. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ich habe diesen Satz schon so oft von dieser Kanzel hier gehört. Und das ist gut so. Aber ab und zu merke ich, ich kenne die schon so gut, dass ich gar nicht aufmerksam zuhöre. Aber warum war das Gott so wichtig zu sagen? Du sollst das einschärfen. Du sollst darüber zu Hause reden. Du sollst darüber unterwegs reden. Und da Gott, der so gerne uns hilft, fromm zu leben, hat mir geholfen. Er hat mich einfach erinnert an ein Erlebnis, das ich auch gerne weiterteilen möchte. Es war zu meiner Militärzeit. Ich war in einer Transporttruppe. Also wir haben, die Aufgabe war, mit LKWs Güter zu transportieren. Die meisten Jungs waren Schlosser, die haben die LKWs repariert und so. Aber wenigstens jeder Vierte war auch ein Fahrer. Und da ist es mir aufgefallen im Laufe der Zeit, wenn man frei hatte und die Jungs in der Kaserne saßen, das war ein großer Raum mit 120 Betten, 120 Leute. Du siehst jeden, wenn du genau hinguckst, es ist ein gläsernes Haus. Wie du lebst, sieht jeder. Dass diese Fahrer, die sich doch zueinander gezogen fühlten. Andere Jungs haben Spaß gemacht, Zeit vertrieben. Die saßen oft so zusammen. Worüber sprachen die? Das war ganz interessant. Das hat keiner denen beigebracht, von den Offizieren, ihr müsst das machen. Keiner hat Befehl gegeben, ihr sollt das tun. Die machten das alle 2 Jahre, wo ich da war. Was machten die? Die haben einander Fragen gestellt. Wenn du in eine Kurve reinfährst und dein Heck beim Auto auf dem Eis ausbricht, was machst du dann? Es waren Jungs, 18, 19 Jahre alt. Manche von denen hatten nur Führerschein gemacht und mussten sofort zum Dienst. Die hatten nicht mal Zeit, Erfahrungen zu sammeln, wie man ein Auto lenkt. Und jetzt waren die da, denen wurde ein LKW anvertraut und die fuhren alleine und die wussten, morgen beginnt der Arbeitstag, ich bekomme mein LKW, ich bin alleine unterwegs auf der Straße. Da kann ich keinen fragen, da kann ich keinen Rat holen. Und wenn etwas Schlimmes passiert, kommt eine extreme Situation, da kann ich nicht mal schreien, was soll ich tun, da ist kein Fahrlehrer dabei. Auf einmal die ernste Sache stand ihnen vor Augen. Und was machten die? Das Allerrichtigste, was man machen kann. In der freien Zeit, abends, die haben einander Tipps gegeben und einer anderen geprüft. Wenn das passiert, was machst du dann? Wenn das passiert, was machst du dann? Da dachte ich, ist es dir nicht langweilig, Woche für Woche einander dieselbe Fragen zu stellen? Aber die haben es gemacht. Warum? Damit, wenn es passiert, keine Sekunde zu zögern. Was macht der Fahrlehrer mit uns, wenn wir bei Fahrschule das Fahren lernen? Er sagt immer dasselbe vor, bis es für uns nicht automatisch wird. Die meisten sind schon erfahrene Autofahrer zwischen uns. Wenn die Augen auf einmal plötzlich auf der Straße ein Hindernis sehen, was machen wir? Wir sind noch beim Überlegen, ob es gefährlich ist, aber das Fuß drückt schon auf die Bremse. Weil es eintrainiert ist. Weil es direkt funktioniert. Dass wir gar nicht überlegen, wäre das richtig oder das richtig. Uns wurde beigebracht, wie man am sichersten in so einer Situation handelt. Und dann haben wir geübt. Und diese Jungs machten dasselbe. Wenn wir gingen zum Mittagessen, Kolonne, drei Leute breit, man konnte den Platz wählen, wo du stehst. Diese Autofahrer gingen wieder zusammen, wenigstens paarenweise. Die guckten sich in die Welt rum, alles schön und gut, plötzlich, so dass der andere damit nicht rechnet. Ein Seitenstoß, wenn das passiert, was machst du dann? Die haben sich vorbereitet auf den Ernst des Lebens. Und da dachte ich, danke. Die Jungs haben selbst gesehen, keiner hat ihn dazu gezwungen. Keiner hat gesagt, ihr müsst das machen. Die wussten, ich brauche das, um sicher heute nach Hause zu kommen. Und deswegen, weil Gott das Ganze genauso weiß, sagt er, schärfe das deine Kinder ein. Nicht einfach einmal erzählen. Und ihr selber. Sprecht darüber unterwegs. Sprecht darüber zu Hause. Wo der Wille, da der Weg. Der berühmte Spruch. Wenn wir wollen, im geistlichen Leben sicher unterwegs sein, dann müssen wir wissen, wie handelt man in extremen Situationen. Deswegen kommen wir auch jeden Sonntag hierher zur Kirche. Wahrscheinlich jeder hat schon mal sich selber gefragt, aber wozu mache ich das? Ich kenne ja schon alles. Ja, diese Jungs da, die fahren, kannten das auch auswendig. Aber die waren nicht müde genug, eine andere Messe wieder zu wiederholen. Du hast es zwar gewusst, aber vergiss es nicht. Heute früh kannst du es vielleicht wieder brauchen. Genauso im geistlichen Leben. Wenn wir wollen sicher unterwegs sein, wenn wir wollen sicher ans Ziel ankommen, wenn wir möchten, dass bei unserer Beerdigung die Leute über uns sprechen so, dass die erbaut werden, dann bleibt nur eins, diese Worte nicht nur nicht vergessen, sondern einer anderen nicht müde werden, wieder neu zu sagen und einer anderen ermutigen. Es ist machbar, unterwegs sicher zu sein. Es ist möglich, an dem geistlichen Ziel anzukommen. Und Gott, der Wunder tun kann, der kann auch das Wunder machen, dass wir, ich und du, fromm leben und in seine Ewigkeit aus das Ziel reinkommen. Und jetzt wollen wir diesem Gott anbeten und sagen ihm, dass er mit uns ist. Wir stehen auf zum Gebet. Du großer, allmächtiger Gott, der irgendwo in dem ungrenzlichen Universum lebst, danke, dass du an jedem von uns interessiert bist, dass jeder von uns dir wichtig ist, dass du dir Mühe gibst, Tag für Tag, uns deinen Wille zu zeigen, zu zeigen, was du von uns wünschst. Dankeschön, dass wir dein Willen kennen, dass wir immer in dem Wort nachschauen können, was dich freut und was macht dich traurig. Danke, dass du nicht nur gesagt hast, wie wir leben sollen, sondern auch so gern hilfst uns dabei. Danke, dass du so voller Liebe bist. Sei bitte mit jedem, der dich sucht. Sei mit jedem, der das Verlangen hat, vor dir fromm zu leben. Und gib auch mir das Verlangen, jeden Tag, Herr, mich danach zu fragen, was dich freut und was macht traurig. Segne bitte auch diesen Gottesdienst bis Ende. Segne den Rest des Tages und sei mit uns, wenn wir wieder in den Abend.